HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Die Große Koalition steht unter Druck. Bei vielen ihrer Projekte hakt es. Der Steuer, dem Klimaschutz bis hin zum Haushalt. Und das zu einer Zeit, wo die USA und China über den Handel streiten, die Briten aus der EU austreten und die Wirtschaft weltweit an Schwung verliert. Viele Unternehmen hierzulande sind besorgt und enttäuscht, wie zum Beispiel BDI-Präsident Dieter Kempf.
Es fällt uns schwer, in der Arbeit der Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen.
Sich auf einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu verständigen, wird nach dem Rückzug der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles und der Führungskrise in ihrer Partei nicht unbedingt einfacher. Welche Vorstellungen haben Wirtschaftspolitiker der Parteien und was sagen ihre Beobachter? Welches sind die Streitthemen? Wo könnte es einen Kompromiss geben? Themen in hr-info Bilanz. Es war nicht unbedingt ein Heimspiel, das die Kanzlerin bei den Vertretern der deutschen Industrie erlebt hat. Sie vermissen einen klaren Kompass der Großen Koalition in der Wirtschaftspolitik und haben Angela Merkel eine lange Liste präsentiert, von Steuersenkungen bis hin zu Zukunftsinvestitionen, ganz oben etwa der Ausbau des schnellen Internets. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft auf den Abschluss eines Handelsabkommens der EU mit den USA. Das sei von existenzieller Bedeutung, sagte Merkel beim Tag der deutschen Industrie in Berlin.
Aus meiner Sicht müssen wir gerade die Handelskonflikte mit den Vereinigten Staaten von Amerika versuchen, durch Gespräche und vernünftige Lösungen zu beenden. Denn ansonsten kommen wir in eine sehr, sehr ruppelige Phase der gesamten Weltwirtschaft.
Es sei bedauerlich, dass Frankreich in der EU gegen die aufgenommenen Verhandlungen gestimmt habe. Man müsse versuchen, gerade die Handelskonflikte mit den Vereinigten Staaten durch Gespräche und vernünftige Lösungen zu beenden. In ihrer Rede lobte Merkel die schnelle Einigung der Kohlekommission auf ein Ausstiegsdatum. In dieser Kommission saßen auch Vertreter der Industrie.
Wir haben in sehr kurzer Zeit, wenn ich das mal sagen darf, ein Ergebnis dieser Kohlekommission bekommen, das besagt, dass 2038 spätestens der Ausstieg aus der Kohle, Braunkohlegewinnung und Steinkohle zur Energiegewinnung erfolgt. Dass das gelungen ist, von den Umweltverbänden bis hin zur Wirtschaft, ist eine großartige Leistung.
Der Ausstieg erfordere aber nun eine Neuplanung der gesamten Klimapolitik. Sie solle bis Ende des Jahres vorliegen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Kanzlerin verwies darauf, dass der Sektor Verkehr bislang noch nichts zur Energieeinsparung beigetragen habe.
Wir müssen deshalb den Umstieg auf alternative Antriebe natürlich möglichst schnell schaffen. Dazu haben wir im Übrigen die nationale Plattform Mobilität. Wir werden mit der Automobilindustrie jetzt noch im Juni in einen sehr strategischen Dialog einsteigen und sagen, wie können wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur begleiten.
Merkel räumte ein, dass es in Deutschland beim Breitbandausbau noch Lücken gebe. Man habe jetzt aber für 99% der Haushalte bis Anfang der 20er Jahre eine klare Vorstellung. Der Rest müsse mit staatlichen Mitteln gemacht werden.
Wir haben dann natürlich die Erwartung der Bevölkerung berechtigterweise, nicht nur die Haushalte, die Gewerbegebiete, die Industriegebiete anzubieten, sondern wir haben die Erwartung, dass flächendeckend natürlich für den Landwirt, für den Forstwirt, für das Telefonieren auf jedem Waldweg auch Internet angeboten wird. Da sind wir nicht so gut, wie wir es sein könnten.
Vor der Rede der Kanzlerin hatte BDI-Präsident Dieter Kempf gesprochen und dabei heftige Kritik an der Politik der Bundesregierung geübt.
Wir als Vertreter der Wirtschaft sind in Sorge. Wir sorgen uns um unser Land, um unsere Gesellschaft und um die Zukunft für unsere Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Es fällt uns schwer, in der Arbeit der Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen.
Kempf kritisierte unter anderem, dass die Energiewende nicht stattgefunden habe und der Strom zu teuer sei. Der BDI fordert auch Steuersenkungen. Der Solidaritätszuschlag solle für alle abgeschafft werden. Merkel revanchierte sich in ihrer Rede mit der Bemerkung, dass sie viel Zeit damit verbringen musste, sich mit dem Vertrauensverlust der deutschen Autoindustrie auseinanderzusetzen. Ein Hinweis auf die Betrügereien der Branche mit den Abgaswerten.
Soweit also der Tag der deutschen Industrie. Die Unternehmen sind unzufrieden mit der Bundesregierung. Sie erkennen keinen klaren wirtschaftspolitischen Kurs. Wie sieht das Carsten Pszeski? Er ist Chefvolkswirt der ING Bank in Frankfurt und beobachtet die wirtschaftspolitischen Diskussionen seit Jahren. Sieht er ein Konzept der Großen Koalition?
Ein richtiges Gesamtkonzept ist eigentlich aktuell und auch schon in den letzten Jahren nicht richtig sichtbar gewesen. Ja, man hat versucht es auch, wenn man sich den Regierungsvertrag anschaut, und da stehen eigentlich überall die richtigen Sachen drin. Wir dürfen nicht vergessen, Europa stand ganz weit oben, stand sogar auf der Titelseite des Regierungsvertrages, des Koalitionsvertrages. Es ging auch damals darum, um mehr Investitionen zu bekommen. Also eigentlich sind all die Schlagwörter, die auch von Ökonomen immer wieder nach vorne gebracht werden, die stehen alle im Koalitionsvertrag, aber es dauert immer zu lange, es wird zu lange gezögert, um wirklich zu liefern. Und aktuell, sicherlich wirtschaftspolitisch, ist das Allerwichtigste, dass wir immer noch nicht in die Diskussion angegangen haben, ist es wirklich sinnvoll, um so große Haushaltsüberschüsse aktuell zu haben, oder sollte man nicht in Zeiten von niedrigen Zinsen und zu wenig Investitionen absolut investieren, nicht nur in das Jetzt, sondern auch in die Zukunft.
Sowohl Andrea Nahles als auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier haben zuletzt mehr Staat und weniger Markt gefordert. Wären mit dieser Strategie die Folgen der Globalisierung, des Klimawandels oder der Migration besser zu bewältigen?
Na, Herr Altmaier hat ja auch unheimlich viel Wind von vorne bekommen für diese Strategie, für dieses Papier. Ich muss sagen, ich bin da etwas positiver, denn ich denke, dass es wichtig ist, dass wir diese Diskussion in Deutschland führen. Es ist überfällig. Also die Diskussion hätten wir vor 5 Jahren schon führen müssen, denn mittlerweile sehen wir ja, dass wir ins Hintertreffen geraten sind. Und ich denke, dass man in Deutschland reden wir immer wieder über Ordnungspolitik. Ja, Ordnungspolitik ist so wichtig. Wir müssen langsam verstehen, dass die Spielregeln der anderen anders sind. Hier geht es nicht um Ordnungspolitik. Hier wird nicht getrennt zwischen Staat und Wirtschaft, sondern es wird zusammengearbeitet. Das ist in den USA der Fall, das ist in China in einem größeren Maße noch der Fall. So, das heißt, wenn wir in Deutschland und Europa überleben wollen in diesem Konzert der Großen, dann muss man auch nicht mehr vielleicht ganz so offen sein. Da muss man strategische Sektoren haben, die man eventuell beschützt. Da muss man aufpassen, dass nicht intellektuelle das Eigentum gestohlen wird, sodass wir halt nicht in 5, 10 Jahren vielleicht nur noch das interessante Land für chinesische Touristen sind, mit Burgen und Schlössern und wo wir noch eine Autobahn haben, sondern dass wir auch wirklich in 5 oder 10 oder 15 Jahren immer noch wirklich ein hochtechnologiertes Land sind, was auch Marktführer in vielen Sektoren ist.
Woher kommt denn diese Sehnsucht nach dem Staat?
Die Sehnsucht nach dem Staat ist natürlich die schützende Hand des Staates. So, das ist die soziale Marktwirtschaft. Das sieht man auch, wenn man sich die Bevölkerung anschaut. Also auch Altersvorsorge. Auch da ist natürlich der Staat spielt eine große Rolle. Im Gesundheitssystem spielt der Staat eine große Rolle. Also es geht darum, dass man natürlich immer hofft, der Vaterstaat hält die schützende Hand überein. So, und das sieht man auch im Laufe der Jahrzehnte, verändert sich das ein bisschen. Dann haben wir mal absolute Marktkapitalismus, Liberalisierung. So, da sollte sich der Staat zurückziehen. Und jetzt sehen wir eigentlich immer mehr, dass der Staat doch wieder einen größeren Einfluss hat. Das Interessante ist auch in den USA, wo wir immer denken, das wäre wirklich die absolut freie Marktwirtschaft. Da ist auch natürlich viele von den Innovationen, die wir in den letzten 10, 20 Jahren aus den USA bekommen haben, die sind doch irgendwo direkt oder indirekt mit Staatsgeld finanziert worden. Ja, das sind dann Staatsagenturen wie Geheimdienste, wie Militär, die doch am Anfang viel Geld investiert haben in neue Innovationen. Ja, China ist das gleiche Beispiel. Auch da spielt der Staat eine große Rolle. Und vielleicht ist das aktuell so, dass wir in Europa vielleicht noch die letzte Festung des Liberalismus sind. Und wir müssen umdenken. Man muss sehen, dass man hier ein bisschen besser zusammenarbeiten muss zwischen Staat und Wirtschaft. Das heißt nicht, dass der Staat der bessere Investor ist. Da müssen wir auch ganz vorsichtig mit sein. Heißt aber, dass man besser zusammenarbeiten muss.
Vertreter der Wirtschaft sagen ja, wir zahlen europaweit die höchsten Energiepreise. Bei den Unternehmenssteuern liegen wir 7 Prozentpunkte über dem OECD-Durchschnitt. Beim Ausbau des schnellen Internets hinke Deutschland hinterher. Fallen wir denn bei der Wettbewerbsfähigkeit gerade zurück?
Wir sind in den letzten 5 Jahren schon stark zurückgefallen. Ich bin ja Sportliebhaber, was ganz interessant ist. Es gibt eine absolute Parallelität mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo man 2014 wirklich auch ganz weit oben, nicht nur Weltmeister, auch ganz weit oben auf der Rangliste der FIFA stand und wie man dann in den 4, 5 Jahren danach immer weiter nach unten gefallen ist. Das Gleiche gilt, wenn man sich internationale Wettbewerbsfähigkeitsranglisten anschaut. Auch da standen wir 2010 bis 2014 fast ganz weit oben. Und haben es in den letzten Jahren immer mehr Boden verloren. Und die Gründe dafür sind ganz deutlich. Digitalisierung. Ja, man kann es eigentlich nicht mehr hören. Alles das, was wir auf dem Gebiet von Digitalisierung machen, wird immer weniger wettbewerbsfähig. Ob es die Infrastruktur ist, ob es die Anwendungen sind. Also hier haben wir wirklich in den letzten 5 bis 10 Jahren eine Entwicklung sehr stark verschlafen. Auch die konventionelle Infrastruktur in Deutschland hinkt deutlich hinterher. Das wäre das Stichwort Investitionsstau. Also man sieht schon, das ist die Schattenseite im Grunde noch der schwarzen Null einer Haushaltskonsolidierung, die auch viele Gründe hatte. Und darf man nicht vergessen. Aber die Schattenseiten davon sind es wirklich in den letzten 10, 20 Jahren viel zu wenig Investitionen, viel zu wenig Investitionen in das aktuelle wirtschaftliche Kapital des Landes Deutschlands, aber auch viel zu wenig Investitionen in die Zukunft des Standortes Deutschland.
Führende Ökonomen behaupten ja, Deutschland befinde sich schon im Abschwung. Ist das denn so?
Kurzfristig, denke ich, muss man aufpassen, nicht zu pessimistisch zu sein. Ja, da ist es mehr so, Deutschland leidet unter dem Handelskrieg, unter einer leichten Abschwächung des Welthandels. Aber gleichzeitig haben wir immer noch eine sehr starke inländische Nachfrage. Und bleibe ich optimistisch, dass wir auch immer mehr Investitionen in diesem Jahr bekommen werden, sodass eigentlich mir nicht Angst und Bange wird über die deutsche Konjunktur. Mittel- bis langfristig ist es allerdings so, wir haben wenig strukturelle Reformen durchgezogen in den letzten 10 Jahren. Wir haben viel zu wenig investiert, wir haben einen Rückstand auf dem Gebiet von Digitalisierung und damit heißt das, dass der Standort Deutschland, das Wirtschaftspotenzial, das Wachstumspotenzial zurückgegangen ist. Ja, und da muss man wirklich durch aufpassen. Man muss jetzt nicht alles schwarz machen. Man muss kein Untergangsprophet werden. Mittel- bis langfristig haben wir immer noch eine super Ausgangslage, denn wir haben jetzt 10 Jahre lang Wachstum gehabt. So, und wenn jetzt wirklich mal investiert werden würde, dann schaffe ich das, um auch wieder auf einen höheren Wachstumspfad zu kommen, ohne erst durch eine Krise gehen zu müssen. Und das ist die Hoffnung, die ich immer noch habe. Erspart uns bitte eine Krise und nicht, dass wir erst wieder mit dem Rücken zur Wand stehen müssen, wie Anfang der 2000er Jahre, um dann einen Reformstau, einen Investitionsstau erst zu lösen.
Wenn sich jetzt Teile der Industrie schon im Rückwärtsgang befinden, wir wissen das ja zum Beispiel von Teilen des Maschinen- und Anlagenbaus und zum Beispiel der Handelskonflikt zwischen den USA und China sich zu einem Handelskrieg auswachsen sollte, was hieße das jetzt für die deutsche Volkswirtschaft, für die deutschen Unternehmen?
Ja, wir sehen schon, dass die Industrie natürlich ein bisschen am Schrumpfen ist. Es kann auch durchaus sein, dass diese schlechtere Phase auch damit zu tun hat, dass wir weltweit eine Veränderung sehen, weniger Abhängigkeit von der Industrie hin zu mehr Dienstleistungen. Darf man auch nicht vergessen. Also vielleicht ist es auch wirklich eine strukturelle Veränderung, die wir aktuell sehen. So, wenn wir jetzt auch noch einen Handelskrieg bekämen, eine weitere Eskalation, eine Abnahme des Welthandels, so, dann sind das deutlich schlechte Nachrichten für Deutschland. Dann wird die große Frage sein, wie lange schafft es die immer noch starke, solide inländische Konjunktur, das irgendwie aufzufangen? Oder ist es nicht so, dass wir letztendlich doch ein exportorientiertes Land sind, was dann irgendwann darunter leidet? Also aktuell muss ich sagen, es ist unheimlich schwer, in diese Glaskugel hineinzuschauen, um zu sagen, es geht in die oder in die Richtung. Wir sind stabiler geworden. Wir haben ein etwas ausbalancierteres Wachstumsmodell in Deutschland. Aber gleichzeitig, natürlich, wenn die ganze Welt um uns herum brennt, um es mal so dramatisch zu sagen, dann merken wir das auch in Deutschland.
Sagt Carsten Pschesky, er ist Chefvolkswirt der ING Bank in Frankfurt.
HR Info. Bilanz.
Der Schwung lässt also nach. Die Wirtschaft wächst langsamer, die Verunsicherung nimmt zu. Wie es zum Beispiel mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China weitergeht oder dem Brexit, dem Austritt Großbritanniens aus der EU. In dieser Situation kommt der Führungsstreit innerhalb der SPD und die Frage, ob die Große Koalition überhaupt fortbestehen wird, nicht unbedingt zu einem guten Zeitpunkt, sagt die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen im Deutschen Bundestag, Kerstin Andreä.
Also auf jeden Fall wäre eine stabile Regierung und stabile Koalitionsfraktionen sehr hilfreich, weil einfach unglaublich große Aufgaben vor uns stehen. Wenn wir da eine Koalition haben, die insgesamt sehr uneinig ist über die Maßnahmen und dann auch noch Fraktionen über ihr Führungspersonal in Schwierigkeiten geraten, dann ist das doch eine sehr fragile Situation.
Ähnlich sieht es Harald Christ vom Wirtschaftsforum der SPD.
Und was wir hier eigentlich brauchen, ist eine starke, große Koalition und vor allem eine geschlossene Bundesregierung. Und alles, was jetzt zurzeit Unruhe reinbringt, ist natürlich für die Wirtschaft, für die Planbarkeit schädlich.
Für die Planbarkeit steht in allererster Linie der Haushalt für das nächste Jahr und die weitere Finanzplanung. Joachim Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, deutet an, dass es in Zukunft weniger zu verteilen gibt.
Wir haben ja jetzt gesehen, dass durch die weltweiten Entwicklungen und auch die konjunkturellen Unsicherheiten, aber auch das, was beispielsweise im Handelskonflikt gegebenenfalls noch noch auf uns zukommt, da natürlich die Steuereinnahmen nicht mehr so wachsen ins Unermessliche, wie wir es zum Teil vielleicht bisher noch erwarten oder hoffen konnten. Insofern muss natürlich auch im Haushalt darauf reagiert werden.
Doch das ist bislang alles andere als sicher, sagt die Grünen-Politikerin Kerstin Andrae.
Wenn wir die unterschiedlichen Ideen und Vorschläge aus den Ministerien quasi zusammenzählen und auch ihre Finanzierungsvorschläge dazu uns anschauen, dann werden das noch durchaus spannende Diskussionen. Nehmen Sie das Beispiel der Grundrente, wo wir eine Finanzierung vorgeschlagen bekommen, die, ich sag mal, nah an kreativer Buchführung ist. Eine Gegenfinanzierung über eine Finanztransaktionssteuer, die es noch gar nicht gibt, spricht nicht gerade dafür, dass wir hier ein stabiles und ein durchgerechnetes Konzept haben, sondern wir bewegen uns eben in einer politischen Auseinandersetzung und nicht in einer stabilen Auseinandersetzung über die Regierung.
Für Harald Christ vom Wirtschaftsforum der SPD ist die Finanzierung der Grundrente dagegen kein Problem.
Alle Menschen, die keine Grundrente bekommen im Alter, bekommen ja einen Sozialausgleich aus anderen Töpfen. Und das wird diesen Menschen nicht gerecht. Und ich finde diese Diskussion, dass man zum Ergebnis kommt, diesen Menschen auch eine faire Grundabsicherung zur Verfügung zu stellen, für absolut in Ordnung. Ich glaube auch, dass es am Ende einen Kompromiss gibt, weil die Finanzierung versteht sich von selbst und von der Seite aus sehe ich da nicht das große Problem.
Neben der Grundrente ungeklärt in der Großen Koalition ist die Grundsteuer, eine der großen Einnahmequellen der Kommunen. Sie liegt insbesondere wegen des Widerstands aus Bayern auf Eis, sagt Kerstin Andrae.
Die Kommunen und die Länder sind hier alarmiert, hochgradig alarmiert, weil die Grundsteuer eine sehr verlässliche Einnahmequelle für sie ist und wir natürlich nicht auf einen Schlag auf 14 Milliarden Euro verzichten können und im Übrigen auch nicht wollen. Die Grundsteuer ist durchaus eine sinnvolle Steuer. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich vor allem auch das Land Bayern in der Frage verhält, die ja im Augenblick eigentlich blockieren durch ihre Vorgabe. Und wir bräuchten auch hier eine Bundesregierung, die einen klaren Kompass vorgibt, die Orientierung gibt, die auch in harte Verhandlungen geht. Aber das erleben wir leider nicht.
Gustav Horn, der bis vor kurzem als führender Ökonom der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gearbeitet hat, ist optimistisch beim Thema Grundsteuer.
Ich glaube, dass es einen Kompromiss geben wird, denn auch CDU-geführte Kommunen sind auf diese Steuereinnahmen angewiesen und es kann sich keine Kommune leisten, auf diese Einnahmen zu verzichten, außer vielleicht einige reichen Kommunen im Süden Deutschlands. Daher glaube ich schon, dass es einen Kompromiss geben wird. Ob das dann ein Kompromiss ist, der manchen Ländern Spielräume lässt bei der Ausgestaltung dieser Steuer, bleibt abzuwarten. Wichtig ist, dass die Einnahmebasis der Kommunen weiter besteht, denn dort bestehen auch die höchsten Investitionsdefizite aus den vergangenen Jahren.
Schulen, Schwimmbäder, Straßen und. Besonders laut klagen die Wirtschaftsverbände derzeit über die Unternehmenssteuern, die ihrer Ansicht nach 7% über dem OECD-Durchschnitt liegen. Sie fordern deshalb von der Großen Koalition eine Senkung. Joachim Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Wenn wir sehen, was in den USA passiert ist, wenn wir sehen, was in anderen Ländern passiert, dann haben wir zuletzt vor 10, 11 Jahren in Deutschland dort Änderungen in größerem Stil vorgenommen. Deshalb müssen wir auch hierauf Antworten geben, damit die Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt.
Harald Christ vom Wirtschaftsforum der SPD will sich diesem Gedanken nicht verweigern.
Ich bin der Meinung, dass man darüber nachdenken muss und auch nachdenken soll, vor allem, weil wir in einem globalen Wettbewerb stehen. Es darf aber nicht dazu führen, dass wir jetzt in eine globale Steuersenkungswettkampf einsteigen. Ich bin der Meinung, es kann andere Lösungen geben. Man kann Unternehmen zum Beispiel motivieren, mehr zu investieren in Qualifizierung, mehr zu investieren in Investition, Innovation, in Forschung, Entwicklung. Und wenn man dafür eine Umsteuerung bei der Steuerpolitik vornimmt, dass man solche Unternehmen, und zwar nicht nur die großen Konzerne, sondern auch die mittelgroßen Unternehmen, die Handwerksunternehmen motiviert, dass Investitionen in zukünftige Bereiche, auch Fachkräfteaufbau, da mehr getan wird und das steuerlich dann fördert, ich glaube, das könnte ein Schuh sein, wo man das eine tut, ohne das andere zu lassen.
Auch die Grünen-Politikerin Kerstin Andrae steht einer Unternehmenssteuersenkung grundsätzlich offen gegenüber.
Bei der Unternehmenssteuerreform ist tatsächlich was zu tun, unserer Ansicht nach. Da geht es aber auch viel um Vereinfachung, um Bürokratieabbau, um die Frage von E-Government. Also da steht schon tatsächlich auch viel im Raum, was getan werden müsste. Aus unserer Sicht geht es nicht so sehr um die Senkung der Steuersätze, sondern tatsächlich um einen Steuerwettbewerb, wo wir auch auf europäischer Ebene Steuerdumping verhindern müssen und wo wir vor allem auch Steuerflucht und Steuerhinterziehung angehen müssen. Für die Unternehmen spielen Rahmenbedingungen, Planungssicherheit und Innovationsförderung und im Übrigen auch die Sicherung von Fachkräften eine große Rolle.
Skeptisch äußert sich dagegen der Ökonom Gustav Horn zu der Idee niedrigerer Unternehmenssteuern.
Ich halte das nicht für sinnvoll und auch nicht für zielführend, denn wir hatten schon öfters Unternehmenssteuersenkungen, ohne dass die erhofften Effekte tatsächlich eingetreten sind, zum Beispiel in Gestalt vermehrter Investitionen. Ich würde daher vorschlagen, dass man stattdessen vielleicht die Förderung von Forschungsinvestitionen stärker erhöht, dass man den Unternehmen Anreize gibt, ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen, zumindest für eine begrenzte Zeit dies zu tun. Das halte ich für wesentlich zielführender als eine generelle Unternehmenssteuersenkung.
Neben dem Wunsch nach Steuersenkungen sieht sich die Große Koalition vor allem mit der Forderung der Wirtschaftsverbände konfrontiert, das schnelle Internet auf den Weg zu bringen und die vielen weißen Flecken auf der Landkarte in Form von Glasfaserkabeln zu füllen. Joachim Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hofft auf den neuen Mobilfunkstandard 5G.
Wir wollen jetzt mit 5G richtig Gas geben, dass wir die Digitalisierung auch in den Verkehr bringen, beispielsweise die Digitalisierung natürlich in der Industrie vorantreiben, aber auch in allen anderen Sektoren. Es läuft ja im Moment die 5G-Auktionierung und dort ist auch ja vorgesehen, zum Beispiel lokale Industrienetze, die jetzt auch schon begonnen werden aufzubauen. Wir hatten da die ersten Testfelder und Ideen bei der Hannover Messe. Ich glaube, das ist was, wo Deutschland führend ist und wo wir hier auch die richtige regulatorische Antwort drauf geben. Wenn Sie Funklöcher ansprechen, dann trifft es ja vor allem eben das bisherige, dass wir früher, war eben der Ausbau fokussiert auf die Haushalte und nicht auf die Fläche. Da steuern wir jetzt aber ja auch um und wir wollen und werden die weißen Flecken und die grauen Flecken, die es da noch gibt, lösen. Da brauchen wir aber neue, auch andere Instrumente. Wir haben im Übrigen die digitalen Dividende 2, das ist die Versteigerung der Lizenzen in bestimmten Frequenzbereichen, die bisher von anderen genutzt wurden. Die werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten frei, sodass wir an dieser Stelle schon bereits zum Jahresende in ganz Deutschland eine deutliche Verbesserung sehen werden.
Weniger zufrieden mit dem Ausbau des schnellen Internets äußert sich Harald Christ vom Wirtschaftsforum der SPD.
Wir haben einen erheblichen Investitionsstau in Infrastruktur. Wir haben einen erheblichen Investitionsstau in Breitbandkabel, in das ganze Mobilnetz und da müssen wir dringend ran, dass wir da besser werden. Und da passiert aus meiner Sicht von Seiten der Bundesregierung zu wenig. Da muss mehr getan werden.
Auseinander liegen die Vorstellungen der Koalitionäre auch beim Thema Klimaschutz. Die Sozialdemokraten fordern hier ein eigenes Gesetz. Die Union hat nach den Vorstellungen ihrer Bundesvorsitzenden eher vor, den Klimaschutz in eine Steuerreform zu integrieren. Kerstin André sieht hier auch konkrete Forderungen der Unternehmer, mit denen sie spricht.
Die Frage, wie wir über eine CO2-Bepreisung Lenkungswirkungen erzielen können, da stehen uns die Unternehmen vor der Tür. Die wollen das machen. Ich habe so viele Gespräche mit Unternehmern und die sagen, bringt die CO2-Bepreisung auf die Spur und helft uns dabei, unterstützt uns dabei, damit wir unsere Investitionen in die CO2-freie, mindestens CO2-arme Produktion umlenken können. Das heißt, die stehen vor der Tür und warten händeringend darauf, dass eine Regierung jetzt handelt. Das Einzige, was wir erleben, ist ein Klimakabinett, eine Zeitansage bis Ende des Jahres werden wir. Und wir müssen jetzt mal über die Maßnahmen diskutieren. Die Instrumente liegen auf dem Tisch. Eigentlich bräuchten wir eine Allparteienkoalition, die jetzt sagt, ja, wir gehen es an. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir bringen jetzt den CO2-Preis auf den Weg mit europäischen Partnern. Und das hätte im Übrigen auch einen wirtschaftspolitischen Impact, einen wirtschaftspolitischen Nutzen, weil Klimaschutz ein Geschäftsmodell für die Zukunft wird.
Gustav Horn, bis vor kurzem Ökonom der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, sagt:
Ich denke schon, dass ein CO2-Steuergesetz tatsächlich eine gute Maßnahme wäre. Es kommt natürlich im Einzelnen noch auf die Ausgestaltung an, insbesondere damit, wie ein sozialer Ausgleich organisiert wird. Aber dass das möglich ist, zeigen ja schon einige Länder wie Schweden und die Schweiz. Und die Bundesregierung steht hier unter Handlungsdruck. Und ich glaube, die CDU muss ihre Blockade hier langsam auch mal aufgeben.
In der Union gibt es viele Zweifel an der CO2-Steuer. Darauf hat der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz in einem Interview mit dem Handelsblatt hingewiesen. Etwa, ob eine solche Abgabe die gewünschte Wirkung auf die Wirtschaft als Ganzes hätte oder ob den Bürgern eine weitere Abgabe überhaupt zugemutet werden könne, wenn es nicht einmal gelinge, den Soli vollständig abzuschaffen. Der Klimawandel, die Grundrente, der Ausbau des schnellen Internets sind einige der aktuellen Streitfragen innerhalb der Großen Koalition. Unser Thema in HR Info Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.